Herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell vom Montag, 22. Juni 2026. Am Mikrofon für Sie Andreas Peter. Wir sprechen heute mit dem emeritierten Kultursoziologen und Musikwissenschaftler und EU-Parlamentsabgeordneten Hans-Ludwig Neuhoff über den avisierten EU-Beitritt der Ukraine. Wir befragen unseren Kontrafunk-Kollegen Colin McMahon über seine Eindrücke vom Westminster Free Speech Forum, das vom Journalisten Michael Schellenberg organisiert worden war. Mit dem Psychologen Josef Kraus reden wir über seinen Sammelband Schwarzbuch Staatsfunk – Desinformation statt Information, den er mit Walter Krämer zusammengestellt hat. Und mit dem früheren parlamentarischen Umweltstaatssekretär Michael Müller von der SPD sprechen wir darüber, dass die Zahl der Wehrdienstverweigerer neuerdings geheim ist. Sie hören Kontrafunk aktuell. Für die sich seit 4 Jahren in einem Verteidigungskrieg befindliche Ukraine gehört es zu den prioritären Zielen, das Land so schnell wie möglich in die EU zu führen. Doch abseits von den üblichen Solidaritätsbekundungen muss Kiew registrieren, dass von echter Begeisterung bei einigen EU-Mitgliedern keine Rede sein kann. Insbesondere verweigern sie der Ukraine eine Vorzugsbehandlung mit schnellem Beitritt. Wir wollen uns dazu Einschätzung einholen von Hans-Ludwig Neuhoff, der Kultursoziologe und Musikwissenschaftler bekleidete seit 2004 die Professur für Soziologie und Psychologie an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln, ist jetzt emeritiert, aber sitzt seit 2024 für die AfD als Obmann für Sicherheits- und Verteidigungspolitik im EU-Parlament. Herzlich willkommen, Herr Neuhoff.
Guten Tag, Herr Peter.
Herr Neuhoff, der Beitrittsantrag der Ukraine zur EU scheint dort nicht auf die einhellige Gegenliebe zu stoßen, die uns in den hiesigen Medien sehr oft suggeriert wird. Ist das Beitrittsersuchen der Ukraine kein normaler Vorgang?
Es wird versucht, Herr Peter, den Eindruck von Normalität zu erzeugen, als ob es sich um ein Beitrittsverfahren, um einen Beitritt im Ergebnis handelt, wie wir schon viele andere solche Beitritte gehabt haben. Tatsächlich ist es aber so, dass der Beitritt der Ukraine ein außergewöhnlicher Vorgang wäre. Warum? Es wäre das erste Mal in der Geschichte des EU-Erweiterungsprozesses, dass ein Land beitritt, das sich im Krieg befindet. Und selbst wenn man sagen würde, die Ukraine hat diesen Krieg nicht selbst gewählt, das Land ist angegriffen worden, so bleibt erstens die Tatsache, dass es sich im Krieg befindet, dessen Ausgang ungewiss ist, bestehen. Und es muss auch in den Blick genommen werden, dass dieser Krieg folgte auf einen 8-jährigen Bürgerkrieg. Das heißt, die Ukraine hat sich von 2014 bis 2022 in einem Bürgerkrieg befunden, in dem auf Befehl der Regierung die Armee gegen die Bevölkerung des eigenen Landes eingesetzt wurde. Das ist ein absolut einmaliger Vorgang in der Geschichte der europäischen Staaten und deswegen ist es ein außergewöhnlicher Vorgang, der zunächst einmal aufgearbeitet werden müsste, wenn dieser Beitritt tatsächlich Hand und Fuß haben sollte.
Das heißt, es spricht eigentlich keiner sehr, sehr deutlich aus, aber de facto ist es so, bevor der Krieg nicht beendet ist und bevor diese Dinge, wie Sie sagten, Bürgerkrieg und Krieg danach geklärt, sondern aufgearbeitet sind und wirklich sattelfest sind, wird es keinen EU-Beitritt geben.
Davon ist auszugehen. Im Moment wird versucht, den Eindruck zu erwecken, als ob man selbst noch während des laufenden Krieges die Verhandlungen weiterführen kann, die Verhandlungen über die einzelnen Kapitel im Beitrittsverfahren. De facto knüpfen sich zahlreiche Ungewissheiten an den Krieg. Zum einen wissen wir gar nicht, wie lange er dauern wird. Wir wissen gar nicht, wie er enden wird, zu welchen Konditionen für die Ukraine er enden wird. Das heißt, nur in einer so elementaren Frage wie der des Staatsgebietes, mit dem die Ukraine ja dann beitreten würde, gibt es nur Ungewissheit. Denn ob es der Ukraine tatsächlich gelingen wird, die von Russland kontrollierten Gebiete im Donbass zurückzuerobern, ist höchst fraglich und insofern ist völlig ungewiss, undefiniert, mit welchem Staatsgebiet die Ukraine beitreten würde. Daran knüpfen sich natürlich noch viele weitere Konsequenzen.
Der Beitritt zur EU bedeutet ja immer auch Beitritt zu einer Regelung, die de facto eine Beistandsgarantie bedeutet für jedes EU-Mitglied, das also für die anderen eintritt.
Das wird verschiedentlich gesagt. Ich habe da Zweifel dran. Warum? Das Ganze stützt sich ja, also dieses Argument, diese Behauptung auf den Artikel 42 Absatz 7 im Vertrag über die Europäische Union, wo es diese Beistands-, diese Verpflichtungserklärung gibt. Man muss allerdings sehen, dass sie politisch für schwach gehalten wird. Sie ist in der Geschichte der EU bisher ein einziges Mal aktiviert worden, nämlich 2015 nach den islamistischen Terroranschlägen in Paris hat die französische Regierung auf den Artikel 42 Absatz 7 rekurriert. Das ist bisher der einzige Fall gewesen. Und die Ukraine hat ja auch nicht ohne Grund von Beginn an gesagt, dass Sicherheitsgarantien für sie eigentlich nur dann gehaltvoll sind, wenn die USA dabei sind. Das wäre ja hier gar nicht der Fall. Deswegen dieses explizite Interesse der ukrainischen Führung an einem NATO-Beitritt. Nur mit der NATO wären auch die USA dabei. Das kann die Mitgliedschaft in der EU nicht leisten. Und deswegen vermutlich auch haben die Russen ja erklärt, dass sie gegen einen EU-Beitritt der Ukraine gar nichts einzuwenden haben. Es gehört nicht zu den russischen Bedingungen für Friedensverhandlungen, dass die Ukraine ihren Beitrittsantrag zurückzieht. Wohl aber, dass die Ukraine ein neutraler Staat bleibt, das kann sie ja auch im Rahmen der EU sein, so wie Österreich etwa auch, und dass sie nicht der NATO beitritt. Es müssen also andere Gründe sein, die dieses starke Interesse der Ukraine, insbesondere der ukrainischen Führung von Selenskyj natürlich erklären.
Und was denken Sie, was sind die anderen Gründe?
Zunächst mal wäre es für Selenskyj natürlich ein großer Erfolg, wenn er mindestens den EU-Beitritt dann doch vorweisen könnte. Als Ergebnis für die Entbehrungen, die das ukrainische Volk hat auf sich nehmen müssen, durch diesen Krieg, durch diesen vermeidbaren Krieg, wie ich betonen möchte. Hinzu kommt, dass natürlich die Ukraine als EU-Mitglied ganz erhebliche Ansprüche geltend machen könnte. Insbesondere im finanziellen Bereich, im strukturellen Bereich. Wir haben ja das sogenannte Kohäsionsprinzip im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgeschrieben. Das bedeutet im Kern, dass die Unterschiede, die zwischen den Mitgliedstaaten bestehen, die Entwicklungsunterschiede, die strukturellen Unterschiede, möglichst abgebaut werden sollen im Sinne einer Gleichheit der Mitgliedstaaten. Das ist festgeschriebener, im Vertrag festgeschriebener Sozialismus. Das ist ein Umverteilungssozialismus. Diejenigen, die mehr haben, sollen denjenigen, die weniger haben, abgeben müssen. Es ist, wenn Sie so wollen, ein Länderfinanzausgleich, der dort stattfindet, ohne dass auf die Ursachen geschaut wird, die zu den Wohlstandsunterschieden oder Entwicklungsunterschieden überhaupt geführt haben.
Bezogen auf die Kohäsion, bezogen auf die Fördernotwendigkeiten für die Ukraine, ist es ja schon jetzt so, dass der Staat Ukraine nicht in der Lage ist, seine normalen, gar nicht kriegsbezogenen Ausgaben zu finanzieren und auf erhebliche Zuwendungen aus den gemeinsamen Steuertöpfen der EU-Staaten angewiesen ist. Ist das wirklich realistisch, einen solchen Staat aufzunehmen, einen solchen Staat Hoffnung zu machen?
Ich halte es für unrealistisch. Ich gehe auch davon aus, dass viele Leitungsfunktionäre in der Europäischen Union das auch für unrealistisch halten, gleichwohl aber die politische Notwendigkeit im Moment sehen, so zu tun, als ob es möglich wäre, um diesen großen ideologischen Krieg, den Systemkrieg, wenn Sie so wollen, mit den Autokratien am Ende zumindest nach außen hin für sich entscheiden zu können. Dort gilt ja, Sie wissen, bei der Euro-Rettung galt whatever it takes, egal was es kostet. Und jetzt für die Ukraine-Unterstützung ist ja die Losung ausgegeben in der EU, as long as it takes, so lange wie erforderlich. Und ja, Sie haben vollkommen recht, die Kosten, die das bereits jetzt aufgeworfen hat, sind ganz erheblich. Die bekannten Kosten überhaupt nur sind sehr erheblich und sie werden ja inzwischen allein von der Europäischen Union gestemmt. Trump hat ja seit seinem Amtsantritt die amerikanische Unterstützung eingefroren. Die Waffenlieferungen aus den USA erfolgen weiterhin, werden aber komplett von den Europäern bezahlt. Wer sich das genauer ansehen will, dem sei geraten, mal auf die Website des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft zu gehen. Da gibt es den sogenannten Ukraine-Tracker. Da wird genau aufgeführt, von wo, wann und wie viel Geld in die Ukraine geflossen ist. Sie müssen sich vorher Mut antrinken, wenn Sie sich das anschauen. Allein für Deutschland gilt, ich habe das mal in meinem Büro zusammenstellen lassen, dass an förmlichen Mitteln bisher an die Ukraine seit Kriegsbeginn 130 Milliarden Euro geflossen sind.
Zurück zu den Agrarsubventionen, der größte Posten innerhalb des Haushaltes der EU und immer auch großer Streitpunkt und großer Neidpunkt. Und schon jetzt gab es ja massive Proteste, vor allem in Polen, aufgrund von Lieferungen aus der Ukraine, die völlig wettbewerbsunfähig waren für polnische Bauern, ja so wütend regelrecht reagiert haben. Das ist doch absehbar, dass das eigentlich sogar noch schlimmer wird, wenn die Ukraine tatsächlich in der Lage ist, vollumfänglich wieder auf die eigene Ernte zurückzugreifen.
Richtig. Das würde kommen und deswegen ist Widerstand nicht nur aus Polen zu erwarten, sondern insbesondere auch aus Frankreich und aus Spanien. Das sind die beiden Länder im Moment mit den größten Agrarflächen in der Europäischen Union. Deswegen bekommt Frankreich auch den größten Anteil aus den Agrarsubventionen. Das würde sich erheblich ändern müssen, es sei denn, man stockt das ganz gewaltig auf. Aber das sind wiederum dann Prozesse, an denen eine Vielzahl von Entscheidungsträgern beteiligt wäre, die auch noch alle anderen Arten von Bedenken dort einbringen würden, sodass es im Moment tatsächlich vollkommen unrealistisch erscheint, dass dieser Beitritt erfolgt oder auch überhaupt nur die Verhandlungen sinnvoll geführt werden können, solange der Krieg nicht beendet ist, solange die Kosten nicht beziffert sind, solange man nicht weiß, wer sich überhaupt an diesem Wiederaufbau beteiligen wird. Hinzu kommt ja noch, dass die Rohstoffe in der Ukraine, auf die man setzt, zu wesentlichen Teilen in den von Russland kontrollierten Gebieten liegen und andere Rohstoffe, an denen man Interesse hätte, bereits von den USA, von Trump 2025 mit dem Vertrag zwischen den USA und der Ukraine gewissermaßen mit Vorzugsrechten der USA belegt sind, sodass auch das nicht zum Nutzen der Mitgliedstaaten zur Verfügung stünde. Insofern, wenn man also mit angeschaltetem Verstand auf die Sache schaut, dann sieht man eigentlich nur Gründe, die dagegen sprechen, die Ukraine bis auf Weiteres aufzunehmen in die Europäische Union. Und ich gehe auch davon aus, dass es tatsächlich nicht wirklich gewollt ist, sondern dass es im Moment sozusagen Kabuki-Theater ist, das hier gespielt wird. Man tut so, als ob, aus bestimmten politischen Gründen, aber man wird es dann so zu verschleppen wissen, dass es auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben wird.
Wie geht es weiter mit den EU-Beitrittsverhandlungen zwischen der Ukraine und der EU? Realistisch sind sie? Diese und andere Fragen haben wir versucht zu beantworten mit der freundlichen Hilfe von Kultursoziologe und Musikwissenschaftler Professor Hans-Ludwig Neuhoff von der Hochschule für Musik und Tanz in Köln, aktiv als EU-Parlamentarier für die AfD in Brüssel und Straßburg. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Neuhoff.
Sehr gerne, Herr Peter.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Der Westen rühmt sich bekanntlich der Freiheit der Meinung und der öffentlichen Rede. Doch diesem Anspruch wird der Westen immer weniger gerecht, weil seine Reaktionen auf kritische Widerrede zu Regierungsnarrativen inzwischen eher der Sowjetunion oder der DDR kurz vor deren Implosion ähneln. Dagegen wiederum machen viele andere Menschen mobil. Zu ihnen zählt auch der Journalist Michael Schellenberger, der vor kurzem wieder eine Veranstaltung organisierte, bei der es um die Freiheit der Meinung und Freiheit der Rede ging. Bei dieser Veranstaltung war unser Kollege Colin McMahon anwesend. Hallo Colin.
Hallo Andreas, grüß dich.
Colin, in der vergangenen Woche war das Westminster Free Speech Forum von Michael Schellenberger. Da warst du da. Kannst du skizzieren, was auf der Veranstaltung los war?
Ja, das war die vierte Konferenz dieser Art. Schellenberger ist ja bekannt geworden durch die Enthüllung der Twitter-Files zusammen mit Matt Taibbi, als Elon Musk damals die Akten veröffentlicht hat, wie die amerikanische Bundesregierung auf die sozialen Medien Einfluss genommen hat. Und aus dieser Entwicklung hat er angefangen, dieses Meinungsfreiheitsforum zu organisieren mit Leuten wirklich aus aller Welt. Es kamen Leute aus Australien und aus Kanada eingeflogen, prominente Abgeordnete und auch Leute, die hinter den Kulissen arbeiten. Und das war zum vierten Mal hier eine richtig etablierte Einrichtung.
Kannst du ein paar prominente Namen nennen?
Es fand alles unter den sogenannten Chatham House Rules statt. Also das heißt, bei uns sagt man unter drei. Man darf also über den Inhalt reden, nicht über den Namen. Ich habe einige Namen, die ich nennen darf, weil sie mir autorisiert wurden. Also aus Deutschland vor allem waren Joachim Steinhöfel da und Ralf Höcker, die beiden führenden Anwälte für sowas. Alexander Wendt von Tichys Einblick war da. Andreas Siemann, den man auch aus dem Kontrafunkprogramm von dem Bündnis Redefreiheit aus der Schweiz. Und Pauline Voss von News war da.
Herr Schellenberger hat ja den Begriff des sogenannten Zensurkomplexes geprägt. Hat er dort auch oder ist auf der Veranstaltung berichtet worden über die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Zensurkomplex?
Ja, darum geht's, genau. Die Länder vergleichen so ein bisschen Notizen und die wichtigsten Zensurländer sind natürlich vorneweg vertreten. Also da hält sich zum Beispiel die Waage Deutschland und Großbritannien, wer am schlimmsten ist, wer die meisten Verhaftungen hat. Diesen liegen ja beide Länder bei ungefähr 30 Anzeigen pro Tag wegen angeblicher Meinungsdelikte. Dann gibt es noch Länder wie Irland, die sehr wichtig sind, weil dort die ganzen Internetfirmen, die ganzen amerikanischen Internetfirmen in Dublin vertreten sind. Dann gibt es Länder wie Kanada und Australien, die auch ganz vorne weg sind bei dieser Links-Woken-Agenda und damit auch bei der Zensur, auch bei der Corona-Zensur damals. Wir erinnern uns an die Trucker in Kanada. Und dann gibt es Länder wie Brasilien mit dem berüchtigten Richter de Moraes, wo auch wirklich die Journalisten, die da waren, mittlerweile im Exil sind, das Land haben verlassen müssen, wegen dieser Verfolgung durch das oberste Gericht. Und dann gibt es aber auch wieder Länder wie Frankreich zum Beispiel, wo die Beteiligten gesagt haben, ach, das ist doch gar nicht so schlimm mit dem Digital Services Act in der EU, weil unsere Richter werden das kassieren, unser Rechtssystem ist noch zuverlässig genug, die werden das gar nicht erlauben. Und so Länder zum Beispiel wie Griechenland in der EU oder Italien, die haben anscheinend gar kein Problem mit der Zensur, weil die sind Länder, die einfach nicht so auf die Regeln achten. Und wenn da aus Brüssel was vorgeschrieben wird, dann wird das in Griechenland einfach ignoriert. Also aus den südlichen EU-Ländern war zum Beispiel gar keiner da.
Kann man sagen, dass der sogenannte Zensurkomplex nach wie vor auf dem Vormarsch ist oder muss er inzwischen erheblichen Widerstand hinnehmen und damit auch Erfolge der Gegenseite sozusagen?
Beides ist der Fall. Also die EU kämpft ganz stark gegen die Meinungsfreiheit. Das sind mittlerweile 350 NGOs, die von der EU finanziert werden mit einer Viertelmilliarde im Jahr. Und man sieht ganz stark, dass im Vorfeld von Wahlen, vor allem in Rumänien haben wir ja gesehen, werden bestimmte Meinungen pre-bunked, nennt man das. In den 60er Jahren hat man den Begriff geprägt von immunisieren oder impfen gegen schädliche Meinungen. Und das ist etwas, was in der EU ganz stark vertreten ist. Da werden sogar in Ländern wie Moldawien, die gar nicht zur EU gehören, wird auf Wahlen Einfluss genommen. Aber wir haben mit der Arbeit, die im Kontrafunk stattfindet, die in alternativen Medien stattfindet und die auch auf der Meinungsfreiheitskonferenz stattfindet, auch wirklich Siege erringen können.
Man von Seiten der Kritiker von Schellenberger oder anderen heißt es ja relativ schnell pavlovischer Reflex quasi schon rechts oder rechtsoffen oder rechtsradikal oder was auch immer. Verschwörungstheoretisch wird ja auch immer gerne genommen. Da ist ja Michael Schellenberger eigentlich weniger gut geeignet als Zielobjekt, ne?
Das war sehr interessant, weil er auch Linke eingeladen hat auf der Konferenz. Es waren dezidiert linke Leute da. Ulrike Gero war zum Beispiel da, die ihren Job an der Uni Bonn verloren hat wegen ihrer Kritik an der Corona-Politik und am Ukraine-Krieg. Leute, die auch zum Beispiel sehr anti-Israel sind. Das außenpolitische Thema, das hat die Leute wirklich gespalten, wobei wir immer versuchen muss, bei dem Thema Meinungsfreiheit zu bleiben. Aber die Linken haben gesehen, dass sie zum Beispiel beim Thema Palästina auch zensiert werden. Das ist etwas, wo man gesamtgesellschaftlich die Leute an Bord holen kann, dass wir alle uns wieder für die Freiheit einsetzen.
Gab es eine Wortmeldung oder irgendwie ein Grußwort von US-Präsident Trump zur Veranstaltung oder hat er sich zum Zensurkomplex aktuell mal wieder geäußert?
Nein, Trump war nicht beteiligt, aber wir hatten ein hochrangiges Mitglied der Trump-Regierung da, der auch berichtet hat über den Kampf aus Amerika. Und das ist sehr interessant, dass es sehr genau beobachtet wird in Washington, was in Europa auch stattfindet, dass sie das ganz genau auf dem Schirm haben. Die Staatssekretärin für Außen Sarah Rogers ist da sehr engagiert und die Amerikaner fangen auch an, sozusagen eine rechte Gegenbewegung zu starten, fangen an, NGOs zu finanzieren oder drüber nachzudenken, wobei das im sehr kleinen Rahmen passiert. Also es gab eine Meldung auf Axios, auf der linken Webseite, Trump-Regierung will MAGA-NGOs mit $500 Millionen finanzieren und sie hatten nur einfach sich um 3 Kommastellen verrechnet und es ging eigentlich um $500,000. Die Linken konnten sich eigentlich aber nur nicht vorstellen, dass jemand mit so einem Kleckerlbetrag überhaupt daherkommen würde in diesem Bereich, weil die kleckern nicht die Klotzen.
Traust du dir zu, aufgrund dessen, was du gehört hast, auf dem Forum den aktuellen Zustand des Zensurkomplexes in Deutschland, Österreich, der Schweiz abzugeben?
Ja, wir haben wirklich große Erfolge zu verbuchen, muss man sagen. Also Leute wie Ralf Höcker, der hat jetzt gerade 2 Siege vor Gericht errungen. Einmal, wenn es um das AfD-Verbot geht und einmal gegen die Korrektivlüge. Dann Pauline Voss von News hat einen ganz tollen Vortrag gehalten über diesen angeblichen European Democracy Shield von der EU, was ja eigentlich ein Schild gegen die Demokratie ist. Es beschützt die Bürokratie vor dem Wählerwillen, weil man Angst hat vor den sogenannten rechten und populistischen Parteien. So jemand wie Joachim Steinhöfel vertritt jetzt Elon Musk gegen das ZDF, hat diese einstweilige Verfügung erfolgreich durchgesetzt. Und das ist etwas, das kommt ja aus dem Umfeld sogar vom Kontrafunk, von Leuten wie unserer Katharina Schmieder und Argo Nerd, die dieses Video überhaupt thematisiert haben, diesen skandalösen ZDF-Clip, wo Elon Musk sozusagen als rechter Hetzer dargestellt wurde. Und das ist jetzt bis zu Elon Musk gegangen und Joachim Steinhöfel. Und diese Siege haben wir wirklich zu verbuchen und das ist eine ganz tolle Sache.
In der vergangenen Woche fand das sogenannte Westminster Free Speech Forum statt, das organisiert wird vom Journalisten Michael Schellenberger, der bekannt ist für seinen Kampf für das Recht auf freie Rede, auf freie Meinungsäußerung. Für uns war auf der Veranstaltung unser Kollege Colin McMahon. Vielen Dank für das Gespräch, Colin.
Danke, Andreas.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Zu den Institutionen, die der Westen Staaten wie Russland oder China gerne wie eine Monstranz entgegenhält, gehört der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Dieser sei angeblich unabhängig, berichte objektiv und ausgewogen. Doch immer mehr Bundesbürger verweigern die Zahlung des Rundfunkbeitrages, weil sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eben nicht als unabhängig, objektiv und ausgewogen erleben, sondern das ganze Gegenteil. Josef Kraus, Lehrer und Psychologe und unter anderem bis 2017 Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes, hat zusammen mit Walter Krämer den Sammelband Schwarzbuch Staatsfunk – Desinformation statt Information herausgegeben, in dem diverse Autoren, unter ihnen bekannte Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Beiträge zu etlichen Aspekten dieser Kritik beigesteuert haben. Mit Josef Kraus sind wir jetzt verbunden. Herzlich willkommen, Herr Kraus.
Grüße Sie, Herr Peter. Hallo.
Herr Kraus, in diesen Tagen scheinen die Einschläge für den ÖRR immer näher zu kommen. Morgen beginnt die mündliche Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht wegen des Rundfunkbeitrages. Ich sage nur Stichworte noch wie Elon Musk gegen ZDF, Jan Böhmermann gegen Arne Schönbohm, das ZDF sowieso im Kreuzfeuer der Kritik wegen Benutzung von KI in der Berichterstattung, ohne das kenntlich zu machen. Kurz und gut, erleben wir gerade die Götterdämmerung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Ja, so kann man es sagen. Und mein Mitleid, mein Bedauern hält sich sehr in Grenzen. Denn ich verfolge den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland mit seinen insgesamt 11 Anstalten. Ja, Deutschlandfunk Radio ist das eine, ZDF das andere und 9 ARD-Anstalten. Sie verprassen nicht nur pro Jahr Milliarden über Milliarden, über 9 Milliarden im Jahr, sondern sie haben sich auch, was politische Ausgewogenheit und Objektivität betrifft, total in eine bestimmte, ich sag's mal sehr verkürzt, woke Richtung entwickelt. Und wir hoffen, dass wir mit diesem Buch, mit einigen renommierten Autoren, etwa 20 Autoren, da ein bisschen Dampf reinbringen und dass die Diskussion zusätzlich aufbricht. Wir verstehen uns ein bisschen mit dem Buch auch als Sprachrohr der mindestens 50% Zwangsgebührenzahler, die da nicht mehr zufrieden sind mit dem, was geboten wird.
Das von Ihnen angesprochene Buch kommt ja justamente heute tatsächlich auf den Markt. Kann es sein, dass, ich habe manchmal den Eindruck jedenfalls, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk von innen heraus, weniger durch die tausenden Mitarbeiter, sondern durch bestimmte Führungskräfte, durch bestimmte prominente Gesichter und Stimmen von innen heraus sabotiert wird? Trügt da mein Eindruck?
Ja, es ist nicht nur das. Es haben im Grunde genommen die Kontrollmechanismen in den Öffentlich-Rechtlichen, zumal jetzt im ZDF, einfach versagt. Wenn ich mir vergegenwärtige, das ZDF hat einen Intendanten, der jetzt wiedergewählt wurde, Norbert Himmler. Das ZDF hat einen 12-köpfigen Verwaltungsrat mit Ministerpräsidenten und ehemaligen Ministerpräsidenten besetzt, darunter dann auch noch ein paar Alibi-Professoren und 2 ehemalige Gewerkschaftsbosse. Dann gibt es einen 6-köpfigen Fernsehrat, geführt von einer ehemaligen CSU. Bundesministerin Gerda Hasselfeld und mindestens 35 NGOs, regierungsnahe NGOs, die da drin sitzen. Und da muss ich wirklich sagen, also das ist nicht mehr das an Struktur, was ich mir vorstelle, um dem Medienstaatsvertrag Objektivität, Ausgewogenheit gerecht zu werden.
Meiner Erinnerung nach galt das ZDF ja immer als der eher konservative Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems gegenüber der eher linkslastig geltenden ARD. Inzwischen hat sich das ja wohl relativiert bzw. nivelliert. Können Sie uns erklären, ist tatsächlich das ZDF linksgrün unterwandert worden?
Also das ZDF wurde ja gegründet in der Adenauerzeit, um ein Gegengewicht zu haben zum linken ARD-Angebot. Das hat sich dann, nach meiner Erinnerung, ab der Wiedervereinigung verändert. Es hat sich dann verstärkt, würde ich mal sagen, ich mache es fest, an den Jahren 2011, 2015, Atomkraft, Grenzöffnung, alles sehr Merkel-freundlich. Und mittlerweile, so habe ich es in unserem Buch auch geschrieben, bietet das ZDF einen Einblick, das zweite, nicht einen besseren Einblick, wie sie es immer beanspruchen, sondern einen Einblick in das Manipulations- und Desinformationsarsenal dieses Senders. Das ist jetzt keine Heiligsprechung für die anderen Öffentlich-Rechtlichen, für die neuen ARD-Anstalten, aber jetzt mal psychologisch erklärt, ich glaube, das ZDF leidet seit Jahrzehnten darunter, das zweite zu sein, und nun will man eben, was Wokeness betrifft und politische Ausrichtung betrifft, die ersten noch toppen.
Man hört es ja immer wieder, dass durch Rechtsanwaltskanzleien versucht wird, das Erscheinen des Buches zu verhindern oder zumindest nur noch mit Änderungen. Ist Ihnen das auch passiert? Haben ARD und ZDF versucht, in die Veröffentlichung des Buches noch vorher einzugreifen?
Nein, das ist bislang nicht der Fall, wobei wir ehrlich gesagt nichts dagegen gehabt hätten. Denn jede Unterlassungsklage oder jede angedrohte Unterlassungsklage macht unser Buch letztendlich noch interessanter. Genauso wie solche Bücher natürlich, am Beispiel Sarazin, 2011 hat man es gesehen, durch Verrisse noch interessanter gemacht werden. Also man wird sich hüten und im Übrigen, wir sind natürlich alle Profis, die ungefähr 20 Leute, die an diesem Buch geschrieben haben, zwei Herausgeber, Walter Krämer und ich und dann renommierte Leute, Diplomaten, Journalisten und so weiter, Wissenschaftler, die kennen sich schon gut aus und die wissen, wo man sich möglicherweise eine Gerichtsklatsche einhandelt. Wir haben da ja auch Erfahrung. Ich habe selber Erfahrungen mit Unterlassungsklagen von NGOs und auch von Öffentlich-Rechtlichen. Also wir kommen da schon durch und wenn es dann eben passiert, ja, dann ist es halt passiert, dann stehen wir das durch.
Zu den Hauptkritikpunkten der Berichterstattung von ARD und ZDF kommen immer wieder die Themen Corona, Ukraine, Migration, Gendersprech und so weiter. Und da fällt dann immer schnell auch das Reizwort Zensur. Wiederum sagen andere, es ist staatliche Zensur überhaupt nicht nötig, weil die programmprägenden Journalisten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk tatsächlich genauso denken wie die Bundesregierung.
Ja, es ist keine Zensur von außen, es ist eine Selbstzensur. Und wenn man sich vergegenwärtigt, das ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, wie parteipolitisch affin der Großteil der öffentlich-rechtlichen Journalisten, aber nicht nur der, sondern auch vieler anderer Altmedien tickt, dann wundert das einen nicht mehr. Ich denke an Untersuchungen des bekannten Medienprofessors aus Mainz, Keplinger. Ich denke an Untersuchungen und Umfragen, die der Journalistenverband unter Volontären im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemacht hat. Ergebnis lautet immer, die verorten sich mit mehr als 80% bei Grün-Rot in dieser Reihenfolge und die allerwenigsten verorten sich bei FDP oder bei Union.
Bleiben wir mal beim ZDF und einem aktuellen Fall. Der Jan Böhmermann, der beim ZDF die Magazin Royal-Sendung hat, hat jetzt erneut den Kürzeren ziehen müssen vor Gericht. Der ehemalige Chef des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik, Arne Schönbohm, hat auf ganzer Linie gewonnen und konnte durch gerichtliches Urteil nachweisen, dass Jan Böhmermann schlicht gelogen hat. Das Urteil hat das ZDF aber offenkundig immer noch nicht animiert, den Mann und die Sendung abzusetzen.
Ja, Sie dürfen nicht vergessen, das muss man noch mit dazu sagen, Böhmermann ist einer der Großverdiener im Öffentlich-Rechtlichen. Er hat jetzt jüngst einen neuen Jahresvertrag bekommen, abgesegnet vom Verwaltungsrat, den ich gerade schon mal skizziert habe. Er kassiert im Jahr 700.000 Euro. Das ist fast das Doppelte von dem, was der ZDF-Intendant Himmler hat. Der kommt auf knapp 400.000 Euro. Böhmermann hat schon viele Skandale produziert. Und das Aberwitzige oder das Skandalöse ist, wenn dann das ZDF mit einem Böhmermann gerichtlich auf die Nase fällt, ja, der Gegner, auch wenn er gewinnt, zum Beispiel Arne Schönbohm, der muss die Anwaltskosten, bei Schönbohm geht es um 60.000 Euro, selber zahlen. Böhmermann, auch wenn er verliert, oder Himmler, wenn er für das ZDF verliert, der zahlt natürlich vielleicht die Gerichtskosten, das ist das Geringste, aber dass man teure Medienanwälte engagiert hat, das zahlt natürlich unterm Strich der deutsche Michel, sprich der Zwangsgebührenzahler. Da ist etwas schief und da muss endlich mal auch, was die personellen Strukturen betrifft und was die Aufsichtsstrukturen betrifft, muss man mit einem eisernen Besen durchgekehrt werden.
Die Staatskanzlei in Magdeburg ist im Proporz der ARD interessanterweise zuständig für die Staatsmedienverträge. Und man hat große Angst, dass, wenn die AfD die Staatskanzlei in Magdeburg dann doch eventuell gewinnen sollte, dass das kolossale Folgen für die ARD, für den MDR haben würde. Besteht diese Gefahr tatsächlich? Würde die AfD Tabula Rasa machen? Was glauben Sie?
Das wird eine sehr spannende Geschichte, wobei man nicht vergessen darf, dass bereits 2021 eine CDU-geführte Landesregierung aus Sachsen-Anhalt einmal sich einer Beitragserhöhung verweigert hat, aber sich das Bundesverfassungsgericht dann in einem aus meiner Sicht umstrittenen Urteil darüber hinweggesetzt hat, obwohl ja Einstimmigkeit bei den 16 Ministerpräsidenten erwartet wird. Und da hat damals Haseloff, der Ministerpräsident, das nicht mitgemacht. So, jetzt schauen wir mal zu den Absichten der AfD, so den Ankündigungen, schauen wir uns das näher an. Gut, es wird der Medienstaatsvertrag dadurch nicht ausgehebelt. Von der Vertragslage her kann eines oder jedes einzelne der 16 Länder den Vertrag aufkündigen bis Ende eines Jahres, sodass die Kündigung gültig wird. Nehmen wir jetzt mal her, eine AfD-geführte Regierung in Magdeburg würde das noch dieses Jahr auf die Reihe kriegen, woran ich zweifle, dass das auf die Reihe kommt noch in so kurzer Zeit. Angenommen, die würden vor dem 31. Dezember 2026 den Vertrag noch aufkündigen, dann würden sie am 1. Januar 2028 ausscheiden. Sie müssten im Übrigen auch den Vertrag mit dem Mitteldeutschen Rundfunk aufkündigen. So, und dann wird es juristisch sehr spannend. Da bin ich zu wenig Verfassungsrechtler und da wird wahrscheinlich auch keiner in Karlsruhe im Moment sagen können, was los ist. Es gibt zwar keine Garantie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Grundgesetz, aber es gibt mehrere sehr aussagekräftige Urteile aus Karlsruhe, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Existenzberechtigung hat, weil er die Pflicht hat, auf möglichst breiter Basis kulturell, politisch und so weiter zu bilden. Also anders ausgedrückt, wenn diese Urteile nicht revidiert werden, und damit rechne ich nicht, dann wird die AfD wahrscheinlich sich überlegen müssen, wenn sie aussteigen, wie sie das eigene von ihnen regierte Land Sachsen-Anhalt dann anderweitig öffentlich-rechtlichen beschallen bzw. mit einem Fernsehprogramm bedienen können. Also es wird eine spannende Geschichte werden. Unter Umständen wird es wieder zu Urteilen kommen, wobei ich allerdings mit dazu sage, also ich vertraue da dem Karlsruher Gericht nicht mehr sonderlich, wenn ich mir Klimaurteil, wenn ich mir Corona-Urteil anschaue, wenn ich mir anschaue, dass man schon auch mal zum Abendessen 16 Mann und Frau hoch ins Kanzleramt zu Merkel gegangen ist. Also da gibt es gewisse Drehtüren, die da schwingen. Also es wird eine spannende Geschichte, aber eines erwarte ich auf jeden Fall, es wird eine Debatte aufbrechen, ob es so weitergehen kann. Und wenn die Ankündigung der AfD alleine eine wirksame Drohung ist, sodass hier etwas geschieht, dann hat es sich auch gelohnt.
Noch eine abschließende Frage. Sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk tatsächlich zusammengestutzt werden aufgrund der politischen Entwicklung, aber auch aufgrund eigener Verfehlung und des Drucks durch die Beitragszahler, wäre es wirklich etwas Besseres, dass wir dann der Macht von Springer, Bertelsmann und Co. ausgesetzt sind?
Wir müssen festhalten, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland der weltweit mit Abstand teuerste ist. Die Zahl 9 Milliarden ist schon mal genannt worden. Der berühmte Sender BBC hat etwa 6,5 Milliarden, der japanische öffentlich-rechtliche Rundfunk 4,5 Milliarden, der französische 3,5 Milliarden. Allein daran erkennt man, dass hier einfach Geldverschwendung stattfindet. Also, ich stelle mir vor, dass man aus 9 ARD-Sendern 6 macht, dass man das ZDF im Grunde genommen eigentlich aus meiner Sicht nicht mehr braucht, dann wäre es schon möglich, dass man den Zwangsbeitrag von derzeit 18 Euro sowieso, 18,36 glaube ich, mindestens halbiert oder auf ein Drittel reduziert. Und dann wäre natürlich auch die Frage zu stellen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk soll sein, aber nicht unbedingt aus Zwangsgebühren finanziert, sondern dass er dann halt gebucht werden kann für diejenigen, die ihn gerne haben. Also in die Richtung muss etwas geschehen. 9 Milliarden sind einfach zu viel, vor allem auch die Honorare, die bezahlt werden, die Intendantengehälter 400.000 Euro, die Honorare, Böhmermann ist genannt worden, Maischberger 800.000 Euro, da 600.000 Euro, Markus Lanz für 3 Sendungen pro Woche im Jahr 2 Millionen, das versteht kein Gebührenzahler mehr.
Erleben wir gerade den Untergang der öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland? Wir haben darüber mit Josef Kraus gesprochen. Er ist Lehrer und Psychologe und war bis 2017 unter anderem auch Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbandes. Er hat zusammen mit Walter Krämer das Schwarzbuch Staatsfunk – Desinformation statt Information herausgegeben, das heute erscheint bei LMV Lang-Müller Verlag. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kraus.
Ich danke auch, Herr Peter. Thank you.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Den Kriegsdienst aus Gewissensgründen zu verweigern, gehört zu den von der Verfassung garantierten Grundrechten in Deutschland. Als der Kalte Krieg beigelegt schien und sich der sowjetische Machtbereich auflöste, wurde die Wehrpflicht ausgesetzt und die Zahlen von Wehrdienstverweigerungen gingen drastisch nach unten. Seit die Bundesrepublik wieder kriegstüchtig werden soll, steigen die Zahlen wieder. Sehr zum Leidwesen der Bundeswehr und der Politiker, die am liebsten die Wehrpflicht wieder aufleben lassen würden. Mehrere parlamentarische Anfragen von Linksparteipolitikern haben nun zutage gefördert, dass die Bundesregierung die Zahlen der Wehrdienstverweigerer neuerdings als geheime Verschlusssache betrachtet. Wir wollen darüber sprechen mit Michael Müller, früherer parlamentarischer Umweltstaatssekretär der SPD, aber seit dem Ausscheiden aus der aktiven Politik auch als Friedensaktivist engagiert. Herzlich willkommen, Herr Müller.
Guten Tag.
Herr Müller, 2025 gab es über 7000 Anträge auf Wehrdienstverweigerung. Das waren vorwiegend Reservisten. Von denen wurden allerdings nur 2000 anerkannt. Der Höchststand bei Wehrdienstverweigerungsanträgen lag mal bei über 180.000. Das war 2003. Halten Sie die jetzt betriebene Geheimhaltung für übertrieben?
Ich halte es für völlig unmöglich. Damit verliert man ja jedes Vertrauen. Und obendrein hat man so den Eindruck, das macht man, um mich klarzumachen, dass die nach außen immer mehr geförderte Mentalität der Kriegstüchtigkeit in Wahrheit gar nicht so angenommen wird. Es ist auch hoffentlich, das ist jedenfalls meine Position, hoffentlich nicht die Wirklichkeit in unserer Gesellschaft, sondern nur die derjenigen, die glauben, das müsste so sein.
Die offizielle Zahl der Wehrdienstverweigerer ist dann doch irgendwie in die Hände der Linkspartei gelangt, denn sie veröffentlichte dann eine Zahl, und zwar aus dem ersten Quartal 2026. Da hätte es 3.494 Anträge gegeben, was darauf schließen lässt, dass die Zahlen von 2025 dann in diesem Jahr nochmal erneut überschritten werden. Die überwiegende Zahl der Antragsteller sind sogenannte Ungediente. Hat die Bundesregierung dann vielleicht nicht doch einen Grund zur Sorge?
Ja, natürlich. Und ich hoffe, zu Recht Sorge, denn das, was uns als neue Mentalität aufgedrückt wird, nämlich, dass wir bereit sein müssen, 2029 den Krieg gegen Russland zu führen, das ist eine derartige, ja, wie soll ich sagen, von bestimmten Kreisen hochgeputzte Auffassung, die wir einfach nicht teilen dürfen und wo wir auch klar sagen müssen, nein, da machen wir nicht mit. Und ich glaube, dass diese Geheimhaltung auch ein Zeichen dafür ist, dass es einen Widerspruch gibt zwischen dem, was uns tagtäglich aufgetönt wird, aber was in Wahrheit gar nicht stimmt.
Können Sie dem Argument des Staates, die Nennung der Zahl der Wehrdienstverweigerer könnte möglichen Feinden Aufschluss über die eigene Verteidigungsfähigkeit liefern, nichts abgewinnen?
Nein, kann ich nicht. Also ich finde, wenn man gerade sowas macht, dann muss man ehrlich sein und muss man auch offen argumentieren, dass man, wenn nicht ausreichende Zahl an Wehrpflichtigen zustande kommt, dass man dann auch wahrscheinlich wieder eine gesetzliche Wehrpflicht einführen will und nicht eine freiwillige. Also ich halte das alles für eine ziemliche Trickserei. Und ich glaube, Tricksereien werden zu Recht in der Politik, wenn man sie erfährt, bestraft. Ich möchte das nochmal sagen. Ich sehe das in einem Zusammenhang mit einem eigentlich seit 2013 hier in der Bundesrepublik vorbereiteten Stimmung, nämlich der Stimmung, militärische Stärke ist die Voraussetzung für Frieden als Ideologie durchzusetzen. Ich halte das für grundfalsch und ich finde, da muss man auch eine Debatte darüber führen. Denn diese Ideologie bedeutet, dass fast alle Haushaltsprioritäten sich auf die Bundeswehr ausrichten müssen und dass in vielen Bereichen wir Verteilungskämpfe und Kürzungen erleben, wie wir sie noch nie hatten. Deshalb bitte ehrlich sein, damit man die Auseinandersetzung auch politisch führen kann.
Die Kritiker der Wehrdienstverweigerung argumentieren, die Bundesrepublik sei ein Land von Pazifisten und Weicheiern oder Warmduschern, wie das immer heißt, geworden. Sind Pazifisten naiv?
Nein. Ich meine, es gibt ja auch beispielsweise auch Costa Rica, das per Verfassung Militär verboten hat und das ganze Geld, was sie für Militär ausgeben wollten, gezielt ausgeben für Bildung, für Soziales und Ähnliches. und das Land ist glücklich, gehört mit zu den glücklichsten der Welt. Ich glaube, dass eine moderne Politik immer die Politik der gemeinsamen Sicherheit, der Kooperation und der Suche nach Gemeinsamkeiten sein muss, weil alles andere führt in Sackgassen, aus denen man dann irgendwann nicht mehr rauskommt.
Haben Sie Kontakt zu Wehrdienstverweigerern, die Ihnen sagen, Sie machen das eben nicht, weil Sie feige sind, sondern weil Sie grundsätzlich aus Prinzipientreue halt nicht zur Waffe greifen wollen?
Ja, mehrere. Ich habe auch einige beraten und mein Stellvertreter bei den Naturfreunden, ich bin deren Bundesvorsitzender, ist auch der politische Geschäftsführer bei der Organisation der Kriegsdienstverweigerer. Also wir sind sehr aktiv dabei. Wir unterstützen Jugendliche und ich habe noch keinen erlebt, der das tut, weil er ein Feigling ist, sondern gerade das Gegenteil, weil er nachdenkt und weiß, dass dieser Weg kein Weg ist, den man gehen soll.
Ist ein Land wie die Bundesrepublik mitten in Europa ökonomisch wichtig? Lässt sich das tatsächlich nur über Diplomatie verteidigen? Irgendwer muss doch die Waffen in die Hand nehmen, oder nicht?
Ja, welche Waffen denn? Wenn man im Atomzeitalter Waffen in die Hand nimmt und es eskaliert, dann bedeutet das das Ende der Menschheit. Das kann doch nicht der Weg sein. Also ich glaube, die Leute vergessen immer wieder, dass wir auf der Welt ungefähr 13.500 Atomsprengköpfe haben, von denen im Augenblick 4.000 angriffsbereit wären, wenn es weiter sich zuspitzt. Und ich sehe auch beispielsweise mit Sorgen, dass innerhalb Russlands in der Zwischenzeit gesagt wird, Putin, du bist ein Weichei, du müsstest viel härter zuschlagen. Und ich will das nicht, wir wollen das alle nicht. Und deshalb müssen wir mit Russland reden, wir müssen uns verständigen, wir müssen auch gucken, wie dieser Krieg überhaupt entstanden ist, um Lösungen zu finden, die tatsächlich tragen. Ich glaube nicht, dass es etwas bringt, wenn wir immer mehr die Konfrontation suchen, weil das eskaliert nur das Militärische, aber nicht die notwendige Diplomatie.
Die Musterung wird erst ab 1. Juli 2027 verpflichtend. Im Moment werden schon Fragebögen ausgeschickt. 90%, glaube ich, beantworten die sogar. Allerdings gibt es eben auch viele, die sagen, nee, werde ich nicht tun. Ich werde euch nicht meine Daten zur Verfügung stellen für den Krieg. Das ist mit einer Strafe von bis zu 250 Euro bewährt. Totalverweigerer, für die gibt es einen sogenannten Verweigert-Sulifonds der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegner. Ich weiß, Sie haben Kontakte. Hat die DFG nicht Angst, dass sie als Saboteur vom Staat habhaft gemacht wird?
Ja, wieso? Wir nehmen ja ein Grundrecht in Anspruch. Und die Inanspruchnahme eines Grundrechts kann ja nun nicht verfassungsfeindlich sein oder strafrechtlich. Also es ist so, dass man normalerweise etwa 14 Tage nach dem 18. Geburtstag dieses Schreiben bekommt und es ausfüllen soll. Die andere Möglichkeit ist, man wird selbst aktiv und schreibt an das Kreiswehrersatzamt oder an die zuständige Institution, dass man auf jeden Fall verweigern will und begründet das. Und ich sehe, dass beide Wege verstärkt in Anspruch genommen werden. Ich kenne viele Jugendliche, die sind jetzt so 17, die sagen, wir schreiben jetzt schon, weil wir das nicht wollen und begründen das, insbesondere weil sie Krieg für den falschen Weg sehen. Und es gibt andere, die dann formal nach etwa 14 Tagen, 3 Wochen nach ihrem 18. Geburtstag das Schreiben erhalten, die füllen das dann aus und sagen, nein, wir verweigern. Und das ist richtig.
Die Ukraine hat ja massive Probleme, neue Soldaten zu rekrutieren. Im Internet gibt es viele Filme, viele Fotos, die zeigen, wie Menschen mehr oder weniger ja mit Zwang rekrutiert werden sollen, dass sich Bürger inzwischen zusammentun, um diese Menschen zu befreien. Also es gibt regelrechte Prügeleien. Befürchten Sie, dass wir ähnliche Bilder auch in Deutschland haben werden, dass Leute zugeführt werden zum Wehrdienst, die eigentlich verweigern wollen?
Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Und ich finde diese Bilder aus sowohl Russland als auch vor allem aus der Ukraine, das ist richtig, die finde ich erschreckend. Also wenn da so Autos anhalten und Männer ins Auto zerren und zum Militär bringen, das ist schon eine schreckliche Geschichte. Denn auch in der Ukraine ist es so, dass dies vor allem eine soziale Frage ist. Wer das Geld hat als junger Mann und verweigern will, der ist nicht mehr in der Ukraine, der ist hier oder wo auch immer. Beispielsweise habe ich früher immer den Sohn von Herrn Melnik hier rumfahren sehen in seinem Porsche. Ich habe auch nicht gesehen, dass man den zum Militärdienst eingeholt hat, obwohl sein Vater ja wie ein Bilder die militärische Posaune bläst. Insofern, das ist alles schon sehr widersprüchlich. Und letztlich sind es vor allem die Kinder aus ärmeren Familien, die die Last tragen müssen.
Die Bundesregierung erklärt aktuelle Zahlen zum Stand der Wehrdienstverweigerung neuerdings zur vertraulichen Verschlusssache. Über Wehrpflicht, Verteidigungsbereitschaft, Kriegstüchtigkeit, Wehrdienstverweigerung sprachen wir mit Michael Müller, dem früheren parlamentarischen Umweltstaatssekretär der SPD und auch Friedensaktivist. Vielen Dank, Herr Müller, für das Gespräch.
Kein Problem, Ihnen alles Gute.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Allerdings, Stammhörer wissen es, nicht ohne einen entsprechenden Programmhinweis für unsere anderen Sendungen. Um 10, 15 und 21 Uhr heute in der Schweizer Stunde begrüßt Corinna Ziegerli unter anderem Dr. Irene Aegerter. Denn die Kernenergie ist in der Schweiz politisch zurück. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat entschieden, das Verbot neuer Atomkraftwerke soll fallen. Die Physikerin Dr. Irene Aegerter erläutert, was das für die Versorgungssicherheit bedeutet und welche Rolle große Speicher wie der Redox-Flow-Speicher in Laufenburg spielen können. 10, 15 und 21 Uhr also im Kontrafunk Schweizer Stunde. Das war's dann wirklich. Ich darf mich einmal mehr für Ihr Interesse und Ihre Loyalität bedanken. Wenn Sie uns finanziell unterstützen wollen, finden Sie auf der Startseite kontrafunk.radio einen entsprechenden Button, der alle weiteren Informationen enthält. Wir danken Ihnen bereits jetzt für Ihre finanzielle Unterstützung. Und in der Hoffnung, dass Sie uns gewogen bleiben, wünscht Ihnen und mir ein herzliches Auf Wiederhören, Ihr Andreas Peter.